Grüß Gott und herzlich willkommen bei Treffpunkt Weltkirche. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Orden soll die Bedeutung der Orden für die katholische Kirche und für die Verbreitung des Glaubens hervorheben. Über dieses Thema diskutierten beim Treffpunkt Weltkirche 2015 Bischof Dr. Gregor Maria Hanke, der Bischof von Eichstätt und ehemaliger Abt von Plankstetten, Schwester Epi Brasil, die Gründerin der Dominikanerinnen der Königin vom Rosenkranz aus Manila, und Pater Richard Ho Lung, Gründer und Generaloberer der Missionaries of the Poor aus Jamaika. Die Leitung der Runde hatte Karin Maria Fenbert.
Exzellenz, welche Rollen haben die Orden gespielt für die Kultivierung Europas?
Faktisch haben die Orden natürlich eine große Rolle gespielt. Man konnte einmal vor Jahren hören aus EU-Kreisen, die europäische Idee als eine geistliche Idee ist entstanden in den Schulen und Kreuzgängen der Klöster und Dome. Da ist sehr viel dran. Allerdings war es nicht Aufgabe der Orden, sozusagen nach Art eines Masterplans Europa zu kultivieren. Papst Benedikt XVI. Hat bei seinem Besuch in Frankreich im Collège Bernardin das sehr schön ausgedrückt. Es ist eigentlich die Frucht des geistlichen Lebens gewesen, diese Kultivierungsarbeit, diese Kulturarbeit. Aber an erster Stelle stand die Beziehung mit Christus, stand das geistliche Leben, stand die Verwandlung des eigenen Lebens, die dann Früchte dieser Art getragen hat, dass aus der Kraft dieser Verwandlung des eigenen Lebens die Ordensgemeinschaften, zunächst einmal die benediktinisch geprägten Ordensgemeinschaften, aber dann später eben auch die Zisterzienser und die anderen Orden, sehr viel Kulturarbeit für Europa geleistet haben. Nicht nur Kulturarbeit im materiellen Sinne, sondern Kulturarbeit im Sinne der Kultur der Herzensbildung. Und diese Spuren sind unverkennbar.
Waren es nicht trotzdem gerade Orden, die auf Missstände reagiert haben, wenn die Kirche Erneuerungen bedurfte und die sich neuen Herausforderungen gestellt haben? Insofern die Kulturleistung auf diesem Gebiet.
Wenn man in die Kirchengeschichte blickt, dann waren es zunächst immer einzelne oder einige wenige hörbereite Menschen, die den Anruf Gottes im Anruf in der Herausforderung der Zeit erkannten und reagierten. Das war der heilige Benedikt in seiner Zeit, aber wir kennen auch andere Epochen. Ich denke hier an den heiligen Ignatius. Es war ja zunächst wirklich nur ein kleines Häuflein, das angesichts dieser Umwälzungen im Zuge der Reformation, im Zuge einer Globalisierung, so könnte man die Zeit damals auch beschreiben. Amerika war entdeckt worden, es war eine Aufbruchsstimmung. Es war ein kleines Häuflein, das im Zuge dieser Umwälzungen und im Zuge dieser Globalisierung den Anruf Gottes vernahm und mit Entschiedenheit dem Anruf folgte. Und ich würde mal sagen, man soll das nicht an der Institution festmachen, sondern zunächst einmal am Hören des Anrufs Gottes. Und aus diesem Anruf, aus diesem vernommenen Anruf, haben sich dann immer wieder Gemeinschaften herausgebildet. das benediktinische Mönchtum oder etwas später der heilige Bernhard von Clairvaux, der den Zisterzienserorden reformierte und zur Blüte brachte, ein Ignatius von Loyola. Und diese Geschichte ließe sich weiterführen.
Ja, zum Beispiel auch die Dominikaner, die auf die Heretiker in Europa reagiert haben. Damit sind wir bei Schwester Epi Brasil. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, sie heißen zwar Brasil mit Nachnamen, aber sind von den Philippinen.
Yes, my family name is Brasil, but I am Filipino.
Ja, also mein Nachname ist Brasil, aber ich bin trotzdem Philippiner.
Wir haben gerade gehört, auf welche Situationen unter anderem Orden in Europa reagiert haben. Sie, Schwester Epi, waren zuerst Mitglied im Dominikanerorden und dann haben Sie einen neuen Ordenszweig gegründet. Was hat Sie bewogen, einen neuen Ordenszweig zu gründen?
Yes, I belonged.
Ich gehörte zu den dominikanischen Schwestern des Heiligsten Rosenkranzes und zwar für einen Zeitraum von 35 Jahren. Dann habe ich eine Stimme in meinem Herzen gehört, die so stark war, dass ich also nicht davon weggekommen bin. Das war die Zeit, als das Buch veröffentlicht wurde, Vitas Consecrata, das heilige Leben, das gesegnete Leben von Johannes Paul II. Und veröffentlicht wurde. Er sprach von dem neuen Frühling, von dem gesegneten Leben und von dem geweihten Leben. Und ich habe einen neuen Zweig gegründet nach 19 langen Monaten, also als ich um den Geist der Unterscheidung gebeten hatte. Ich habe mit vielen Bischöfen gesprochen und mit Priestern gesprochen, um sicherzugehen, dass wir wirklich, dass es auch mit der Linie der Kirche übereinstimmt. Und es geht hier mehr um Kontemplation. Aber wir sind da nicht sehr fixiert darauf. Wir haben also Frauen, die nicht komplett im Kloster sind. Es gibt viele Frauen, die wir auch trainieren in diesem Bereich. Und wir führen kontemplatives Gebet zu. Wir sind auch im Apostolat, im Radio involviert. Wir bieten auch sehr viele kulturelle Dienstleistungen für die armen Menschen an.
Schwester Epi, was hat Ihnen denn nicht mehr gefallen an Ihrem ersten Orden, dass Sie meinten, einen Zweig aufmachen zu müssen?
Yes, our initial founder,
unsere ursprüngliche Gründerin, die bald selig gesprochen wird, hatte eine sehr besondere Liebe für die armen Menschen. Aber ich hatte dann eben festgestellt, nachdem ich 25 Jahre in der Schule gearbeitet hatte, ging es mir so wie der Mutter Teresa von Kalkutta, die eben vorher auch in einer anderen Kongregation gewesen war, kam ich zu dem Punkt, dass ich gesagt, vielleicht müssen wir einen neuen Zweig noch gründen. Also zu der damaligen Zeit hatten wir kein Geld. Wir haben unsere Kongregation verlassen. Also ohne Sicherheit, wir wussten nicht, wo wir leben würden. Wir hatten nur einen Bischof, Schutz wir waren. Und wir haben wirklich von Null begonnen, also Null mit Null. Und Gott ist so gut über die Jahre. Und nach 3 Jahren konnten wir uns dann unser Mutterhaus kaufen und nach 2 weiteren Jahren fanden wir also 13,5 Hektar Land gefunden, das wir dann bearbeiten konnten. 5 Jahre später wurde dann dieser Ort zu einem Ort, der wirklich besonders ist. Wir haben 1 Million Menschen, die dorthin kommen. Auch Schwestern von unserem früheren Orden kommen hier. Es gibt da keine Grenze zwischen uns. Es ist bereits eine anerkannte Tatsache, dass es einen Grund gibt, einen ganz besonderen Grund gibt, warum wir gehen mussten. Es war zu Beginn sehr schmerzhaft. Sehr hart für uns. Es war wirklich, also wir wussten nicht, also wir hatten uns, es wurde schlecht übel über uns geredet, aber mit dem Charisma der Kirche wird es dann doch Frucht bringen. Und der Herr wird für uns sorgen. Und wenn unsere liebe Frau sich darum kümmert, dann bekommen wir auch Geld. Und wir haben überlebt.
Faser Holung, Sie sind ebenfalls Ordensgründer, aber nicht in Asien, sondern in Südamerika, in Jamaika. Dort werden Sie auch die Mutter Teresa von Jamaika genannt. Welche Not hat Sie bewogen, einen neuen Orden zu gründen? Hatten Sie ein Berufungserlebnis?
Als Jesuit habe ich eben gelehrt an der Universität und ich habe verstanden, dass ein Abschluss ohne Christus keine Bedeutung habe. Ich habe in den West Indies gelehrt und auch in Amerika am Boston College, aber das war irgendwie leer. Ich hatte diese tiefe Sehnsucht nach Christus und ich war verzweifelt. Ich war ja konvertiert zum Katholizismus. Ich war ein Jesuit geworden. Aber am Ende des Tages spürte ich diese Leere in mir. Christus war nicht lebendig in mir, hatte ich das Gefühl. Und es fehlte mir auch an Authentizität mit Bezug auf mein Priesteramt. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin vom Buddhismus zum Christentum übergetrieben. Ich bin in den Jesuitenorden eingetreten und ich verliere meine Seele. Und ich spürte, es war notwendig, dass ich in Jamaika mich um die Obdachlosen kümmerte. Und dort habe ich dann Christus gefunden.
Pfarrer Holung, wie war das bei Ihnen? Wie konnten Sie diese Gründung vollziehen?
The demand was really to live
the Anfrage war wirklich, das Evangelium zu leben, das Wort Gottes als mein Gebot aufzunehmen und es authentisch zu leben. Nachdem ich die Jesuiten verlassen hatte und die Wildheit erlebte, zu der sich die Kirche bewegte, da brauchte ich etwas ganz klar Definiertes. Etwas, wo ich verstehen konnte, das ist Christus und das ist das Herz der Kirche. In Christus finden wir die Seligpreisungen. Und das ist ein klares Gebot, ein klarer Hinweis auf das, was das Reich Gottes sein soll. Die Dinge zu tun und die Dinge zu sein. Die Hungrigen zu nähren, Wasser den Durstigen zu geben, Kleidung den Armen, die Gefangenen zu besuchen, das verdichtete sich zu etwas sehr Einfachem in meinem Kopf. Und ich schaute auf mein Land, Jamaika, und auch auf andere Länder der dritten Welt. Diese Trennung zwischen der Kirche und den Armen, auf die schaute ich. Und ich verstand, dass ich eine Brücke schlagen musste. Und zu meiner absoluten Überraschung war es so, dass ich in den Armen Christus fand. Und Christus dort zu finden, bedeutete für mich auch, die Wunden Christi zu finden. Etwas, das sehr wichtig ist für uns. Wunden, Kreuzigung, Tod, Krankheit, all diese Dinge kamen wieder auf mich zu. Dinge, die wir in unserem christlichen Glauben vielleicht umgehen wollen. Ich möchte die Auferstehung, aber ich möchte nicht durch den gekreuzigten Christus hindurchgehen. Und ich musste dann auch relativ viele Kämpfe erleiden in dieser Trennung von den Jesuiten, als ich eben mit den Jesuiten, mit den Armen, der Ärmsten der Armen in den Slums lebte. Zu meiner großen Überraschung sah ich, dass man in der größten Finsternis das Licht zu sehen beginnt. Und wenngleich ich einmal mehr alles hinter mir lassen musste, um Christus zu folgen, war es etwas, das mich innerlich beflügelt hat. Ich habe die Fülle des Lebens Christi wiederentdeckt, sodass die Kreuzigung für mich eine Freude wurde. Und das hat mich sehr überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass das Tragen des Kreuzes Tag für Tag mir solch eine Freude sein würde. Einige Brüder sind mit mir gekommen. Sie waren auch verloren. Sie schauten und sie suchten den Herrn und sie konnten keine Kongregation finden, die bereit war, die Last der Seligpreisungen zu tragen. Wir haben uns also zusammengetan und wir haben auf den Dächern des Hauses einer Dame geschlafen. Wir haben gelacht, wir hatten Freude und dann gab uns jemand etwas zu essen. Wir waren arm, aber wir waren sehr glücklich, denn Tag für Tag gingen wir zu den Ärmsten der Armen und unterstützten sie. Es gibt dieses Glück in meinem Herzen, denn es wurde sehr, sehr klar im Verlauf der Zeit, dass der Herr uns führte. Es ging nicht um das, was wir wollten. Und dann spürte ich mich wieder neu verbunden mit dem Willen Gottes, mit der Schrift. Und Schwestern und Brüdern, ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie wirklich erneuert sein möchten, dann gehen Sie zu Christus. Finden Sie ihn im Wort Gottes, die Person Christi. Und halten Sie sich an ihn. Erlauben Sie sich, im Besitz genommen zu werden vom Herrn. Und in dieser Vereinigung zwischen Ihnen und dem Herrn, dort werden Sie etwas außergewöhnlich finden, etwas von außergewöhnlicher Schönheit und Kraft. Und das wird die Gründung sein, das wird die Basis sein, dass Christus wiederkommen kann.
Schwester Eppi, Sie wollten gerade schon so richtig ausholen, bevor ich Sie gestoppt habe. Ihre ersten Ordensmitglieder. Ich glaube, Ihre gesamte Familie, Vater, Mutter, Schwestern sind in Ihrem Orden. Das müssen Sie schon ein bisschen genauer erläutern, wie das geht.
Das ist schwierig, das zu erklären, aber als meine Schwester sich den Dominikanerinnen anschloss und ich habe das dann 4 Jahre später auch getan, da war es so, dass unsere Eltern dachten, jetzt, da wir uns nicht mehr um die Kinder kümmern müssen, weil wir waren nur 2 Schwestern, da sagten sie, vielleicht wird man es uns erlauben, vielleicht wird der Heilige Vater uns erlauben, dass auch wir in einen Orden eintreten. Und ich habe ihnen gesagt, naja, es ist wirklich sehr schwer, eine Ordensschwester zu sein. Und meine Mutter sagte, naja, wenn du das kannst, dann können wir das doch auch. Das heißt, daraufhin haben sie Papst Paul VI. Gebeten, ob sie eben in einen Orden eintreten dürften. Und mein Vater wurde Dominikaner. Er wurde gebeten, ein Priester zu werden, aber er wollte sich den Dominikanern lieber anschließen als Bruder und gehört zum Dominikanischen Orden. Und meine Mutter wurde eine geweihte Schwester und sie hat sich uns angeschlossen. Sie hat die Böden sauber gemacht, sie hat sich um die Postulantinnen und um die Novizinnen gekümmert. Sie hat überlebt. Sie starb mit 93 in meinen Armen. Sie starb als Ordensschwester. Als wir den neuen Zweig unserer Kongregation begannen, da war ich, wie gesagt, 55. Meine Mutter war schon über 80. Und ich habe sie gefragt, möchtest du dich uns anschließen oder möchtest du dort bleiben als dominikanische Schwester des Heiligen Rosenkranzes? Und sie sagte, wo du hingehst, dort gehe auch ich hin. Sie hat sich uns also angeschlossen. Sie ist eine mächtige Gebetsschwester. Zu Zeiten, als wir kein eigenes Haus hatten, als wir uns einmieten mussten, es war sehr schwierig. Sie hat sehr viel gebetet. Aber auch wie Vater Olung, wir waren sehr glücklich. Wir haben all diese Arbeiten verrichtet und sie war mit uns. Sie hat für uns gebetet auf dem Krankenbett. Sie war schon fast 90 zu dieser Zeit. Ja, das war einfach wunderbar, denn meine Eltern haben sich selbst dem Herrn geschenkt. Und mein Dank geht an Gott, dass unsere Kongregation jetzt anerkannt ist von der Diözese, die Diözese Antipolo und auch die Diözese von Kessen-Stadt. Und jedes Mal, wenn wir Geld brauchen, jedes Mal, wenn wir finanzielle Schwierigkeiten hatten, wenn wir etwas kaufen mussten oder dies oder das tun mussten, dann gehe ich immer zu ihrem Grab und dann klopfe ich und sage, Mama, wir brauchen Geld. Papa, wir brauchen Geld. Und ich glaube, dass Sie unsere Fürsprecher sind. Und Sie tun ganz viele Dinge. Und wir sind immer versorgt gewesen. Sehr gut versorgt.
Exzellenz, es ist ja nicht nur so, dass es in Manila Orden gäbe, wo dann plötzlich die ganze Familie Mitglied wäre. Bei Ihnen ist das ja auch nicht so ganz ohne. Vielleicht wissen Sie das hier nicht im Saal. Bischof Hanke hat zwei Brüder. Der eine davon ist Weltpriester in Brasilien und der andere davon ist Redemptorist. Sagen Sie mal, wie macht man das in Deutschland, dass man drei Söhne bekommt und alle werden Priester?
Ja, erstens stellen Sie jetzt an mich eine Frage, die Sie meinen Eltern hätten stellen müssen. Zweitens, wie macht man das? Ich glaube, Berufungen kann man nicht machen. Man kann den Boden bereiten, man kann wachsende Berufungen begleiten, aber Berufung ist ein Geheimnis Gottes. Und man kann eigentlich nicht strategisch Berufungen entwickeln. Wir können uns strategisch, geistlich strategisch allenfalls öffnen, dass der Herr mit seinem Ruf besser vernehmbar ist. Ja, ich kann nur so viel sagen. Meine Eltern waren tiefgläubige Menschen. Ich denke, sie hatten eine Erschütterung in ihrem Leben erfahren durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Vertreibung aus ihrer Heimat im Jahre 1946. Das hat irgendwo das Vertrauen in das Materielle, in all das, was sonst uns lieb und teuer ist, Karriere, Erfolg, sehr erschüttert und wohl auch eine innere Öffnung, eine Ausrichtung mehr in Richtung Beziehung mit Gott bewirkt. Gerade meine Mutter, die war sehr, sehr tiefgläubig. Das war natürlich, das muss man auch einmal sagen, für uns pubertierende Kinder nicht ganz einfach. Da gab es durchaus auch die Rebellion und das Löken wieder den Stachel. Es gab auch Auseinandersetzungen. Denn ein junger Mensch will ja seinen eigenen Weg finden und er muss auch seinen eigenen Weg finden. Aber das Gebet der Mutter, das Gebet der Eltern war einfach dem Weg der Kinder sicher. Und der liebe Gott, denke ich, hat das Beste draus gemacht.
Pfarrer Holung, Sie haben vorhin schon eine Zahl genannt, wie viele Ordensbrüder Sie inzwischen haben. In welchen Ländern sind Sie denn mittlerweile vertreten mit Ihrem Orden, Missionaries of the Poor?
We have homes in,
wir haben
Indonesia.
Einrichtungen in Indonesien.
We also have homes,
wir haben Häuser, drei Häuser auf den Philippinen,
Cebu City,
Nava City und auch in Manila.
We also have homes,
wir haben auch Häuser für Leprakranke im Nordindien und in Südindien und dann in Uganda, in Kenia. Wir haben viele obdachlose Kinder, alte Männer, alte Frauen und Menschen auf der Straße. In Haiti unterhalten wir 6 Häuser für HIV-erkrankte Kinder, auch für ältere Menschen und Frauen und Männer, die auf den Straßen gefunden werden. Dann haben wir auch Menschen, die mit Down-Syndrom oder die also mentale Krankheit haben. In Jamaika haben wir 7 Häuser, wo wir eine Zweigeinrichtung eingerichtet haben, wo wir 200 Brüder in Jamaika haben. Und all das machen wir, also es ist alles kostenlos. Wir nehmen kein Geld von der Regierung, weil wir denken, wenn wir uns der Regierung anschließen, dann haben wir politischen Druck.
Und es ist wirklich wunderbar, seit diesen 34 Jahren hatten wir so viele obdachlose Menschen, die bei uns lebten. Und was so wunderbar ist, liebe Brüder und Schwestern, ist zu sehen, dass diese Menschen, die auf der Erde nichts haben, dass, wie sie Liebe, Hoffnung und Freude bekommen. Und sie selbst bringen Liebe, Freude und Hoffnung zu ihren eigenen Brüdern und Schwestern. Viele Menschen, die nicht transformiert werden, sich nicht bekehren zum Katholizismus, wurden von der Kirche aufgenommen. Wir haben auch festgestellt, dass die Spiritualität zunimmt, dass die allein immer mehr verstehen, dass etwas absterben muss, dass etwas abgetötet werden muss, absterben muss, bevor es neues Leben hervorbringen können. Wir haben mehr und mehr die Aktualität gesehen, was wir wirklich in der Heiligen Schrift sehen. Es muss ein Tod kommen, um ein neues Leben gebären zu können. Ich habe mit dem Bischof gesprochen, bevor dieses Interview begann. Und wir hatten gesagt, wir leben in einer apokalyptischen Zeit, wo wir sehen, wie der Herr dann doch wirklich die Festgläubigen führt und wo er uns zu einem tieferen Glauben führt und uns verbindet, tiefer als früher. Und ich glaube wirklich, dass in dieser jetzigen Zeit, dass es stärker ist. Früher hatten wir das sakramentale Leben in der Kirche und vielleicht bis zu einem bestimmten Maße dann auch noch das Wort Gottes. Wir haben jetzt eine neue Zeit, die angekommen ist. Um die Fülle des Lebens erfahren zu können, müssen wir zu dem gebrochenen, zerschlagenen Leib Christi zu gehen. Wir müssen zur Eucharistie zurückkehren. Wir müssen zurückgehen. Wir müssen in den Armen die Gegenwart Christi erfahren. Und da liegt die neue Kirche drinnen. Das ist die neue Kirche verbunden mit der alten Kirche, die neue und alte Kirche verbunden. Aber es wird eine gewisse Zeit dauern und ich denke, es wird etwas Wunderbares kommen, was am Horizont erscheint. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch und eure Kinder ermutigen, habt keine Angst. Habt keine Angst vor dem gekreuzigten Jesus. Geht zu ihm jeden Tag. Und wir haben von den verschiedenen Päpsten gehört. Wir haben immer wieder gehört, geht zum Altar, tretet zum Altar, praktiziert und lebt die neue Evangelisierung. Das ist neu, aber trotzdem alt, weil es das Leben Christi selbst ist.
Exzellenz, wenn Sie auf die Situation dazu im Vergleich in Europa gucken, was sagen Sie dazu, was gerade Pfarrer Richard Holung gesagt hat mit der Anbetung und überhaupt, warum läuft es vielleicht in Europa nicht so gut mit den Orden, mit dem Nachwuchs? Liegt es nur daran, dass wir so wenig Kinder haben? Oder was ist Ihre Antwort darauf?
Wir erleben in Europa eine Säkularisation, eine Säkularisierungswelle nie gekannten Ausmaßes. Ein amerikanischer Soziologe hat einmal gesagt, das war Berger, über Europa: Europa ist ein religiöses Katastrophenland. Das müssen wir ganz nüchtern sehen, dass wir in einer Säkularisierungswelle stehen, die noch nicht ihr Ende erreicht hat. Und die Entwicklungen, wenn man sie nach vorne projiziert, weisen darauf hin, dass wir als Christen überhaupt in unserer Gesellschaft eine kleine Schar werden, eine Minorität. Aber dann gilt eben, was Sie, Pater, gesagt haben, dass wir, um es mit Worten von Papst Benedikt auszudrücken, eine konstruktive, eine kreative Minorität sein müssen, die eben aus der Tiefe, aus der Quelle, aus der Christusbeziehung sich speist. Ich persönlich möchte nicht einfach nur immer in den Chor des Jammerns einstimmen, sondern die Verheißung, des Herrn, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit, hat er damals einer kleinen Schar gegeben. Und es war eine kleine Schar, die sein Werk in der Kraft des Geistes fortgesetzt hat. Und es ist etwas sehr Großes, was Gott jedem Einzelnen von uns zutraut. Es gibt keine Religion, die so sehr auf das Individuum, auf seine geistliche Ermächtigung, auf seine geistliche Kraft setzt, wie das Christentum. Wenige waren es, die die Botschaft Jesu hinausgetragen haben, die die Kirche verbreitet haben. Ich glaube, wir sollten uns nicht lähmen lassen, sondern Gott traut dem Einzelnen viel mehr zu, als wir uns selbst. Und von daher ist mir nicht bange, wenn wir, was Pater eben gesagt hat, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen, wenn wir aus der Christusbeziehung leben, wenn wir Christus in der Welt finden und ihn in der Gemeinschaft des Glaubens, in der Liturgie feiern, wenn wir nicht als Christen in zwei Welten leben, sondern in einer Welt, zu der die Kirche, die Feier der Eucharistie genauso gehört wie der Christus, der uns arm, zitternd, frierend auf den Straßen begegnen. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus hat es einmal so schön ausgedrückt. Er sagt, was kommst du in die Kirche und verehrst hier Christus mit prachtvollen Gewändern und mit Schmuck um den Hals, während, wenn du ihm draußen auf der Straße begegnest, wo er zittert, friert, hungert, achtlos an ihm vorübergehst. Ich glaube auch, da stimme ich überein, wir müssen den Totus Christus, den ganzen Christus finden und ihn verehren, und dann wird das Christsein von morgen etwas Kraftvolles, eine kraftvolle Bewegung sein, auch wenn wir numerisch sicherlich nicht eine allzu große Größe darstellen, was durchaus schmerzlich ist. Der Prozess des Absterbens ist schmerzlich, aber es gilt ja die Verheißung des Herrn, siehe, ich mache alles neu.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Bischof, dass Sie ein Zeugnis gegeben haben zu einem Vortrag von gestern Abend bei der Glaubenskundgebung Nein zur Entmutigung. Sie haben Anfang Dezember in einem Interview gesagt, dass man jungen Menschen Räume des erlebbaren Glaubens ermöglichen muss. Was meinen Sie damit? Das klang so abstrakt.
Also es genügt nicht, den Menschen einfach den Katechismus, die Lehre vorzutragen. Der Mensch, der junge Mensch vor allem, möchte den gelebten Glauben erleben, erfahren können. Das heißt, es braucht lebendige Zeugen, es braucht Exegeten, Ausdeuter des Glaubens, die durch ihr Leben die Botschaft Jesu kundmachen, zugänglich machen. Und dazu brauchen wir in der Kirche Erfahrungsräume des Glaubens. Das kann auf vielfältige Weise geschehen. Geistliche Gemeinschaften, kleine geistliche Zellen, in denen Menschen gemeinsam auf dem Weg des Glaubens unterwegs sind, sich ihren Glauben mitteilen, sich ermuntern, sich gegenseitig bestärken. Das können Wallfahrten sein. Ich erlebe, wie gerade bei uns in Bayern das Fußwallfahrtswesen bei den jungen Leuten sich einer unwahrscheinlichen Popularität erfreut. Warum? Man ist 2-3 Tage gemeinsam pilgernd, betend, das Leben teilend unterwegs. Und das zeigt uns doch, wo der Hunger der jungen Generation liegt. Und da, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange der Kreativität, unserer pastoralen und geistlichen Kreativität angekommen. Das, glaube ich, wäre sicherlich ein Zukunftsmodell, junge Menschen einzuladen in solche Räume, Zellen gelebten Glaubens, die auch in der Pfarrei, in Gebetskreisen, in Gebetskreisen, die sich aber auch für ihr Leben gegenseitig interessieren. Wenn wir die jungen Menschen eben in solche Kreise, in solche Zellen einladen, dann kann sich durchaus in ihrem Herzen etwas bewegen und öffnen für die Beziehung mit Christus.
Vielen Dank. Schwester Eppi, was bedeutet Ihnen das Jahr des geweihten Lebens?
Also für mich ist es so, wie Papst Franziskus sagte, das Jahr des geweihten Lebens ist eine Zeit, in der wir zurückblicken mit Dankbarkeit. Unsere Geschichte ist nur 10 Jahre alt, aber wir haben sehr viel Dankbarkeit im Herzen für so viel Vorsehung, die Gott uns gewährt hat als neue Kongregation. Auch das Jahr des geweihten Lebens ist eine Zeit, in der wir mit Leidenschaft leben müssen. Das sage ich meinen Schwestern. Lebt euer Leben mit Leidenschaft. Für 13 Millionen Jahre in der Vergangenheit und die vielen Millionen Jahre der Zukunft. Wir haben nur diesen Moment, diesen gegenwärtigen Augenblick. Nutzt ihn gut. Und lasst uns auf die Zukunft mit Hoffnung blicken. Lasst unser Herz nicht verzagen. Geweihtes Leben wird auf der Erde bleiben. Es wird sein Antlitz verändern. Es wird nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit. Aber geweihtes Leben wird bleiben. Und in Kürze werden wir auf Sendung gehen bei Radio Veritas auf den Philippinen. Dort haben wir eine Stunde Zeit, um die Menschen das kontemplative Gebet zu lehren. Und da inkludieren wir Quantum Buhai, das Geschichte des Lebens. In dieser Zeit des geweihten Lebens haben wir die Geschichten von Ordensschwestern, von Brüdern und auch von Priestern genutzt, um sie auszustrahlen. Und glaubt mir, Brüder und Schwestern, jetzt verstehen die Menschen die Wichtigkeit des geweihten Lebens. Sie sehen, dass wir auch Menschen sind. Eine Menschheit, die erlöst ist, das können wir sein. Eine Menschheit, die in Christus erlöst ist.
Exzellenz, Ihnen möchte ich die Frage ein bisschen anders stellen. Dadurch, dass Sie mein Vorstandsvorsitzender sind, habe ich ja die Gelegenheit, öfter mit Ihnen zu sprechen. Und ich spüre dabei immer wieder Interviews, dass Sie eigentlich nur sehr ungerne Ihre Abtei verlassen haben und sehr viel lieber Mönch sind als Bischof. Vielleicht können Sie uns erklären, was ist dieses Faszinosum für Sie? Was lieben Sie so sehr an Ihrer Ordensberufung, an der Stabilitas Loci, immer an einem Ort zu sein, am Chorgesang, am monastischen Leben? Kann man das in Worte kleiden?
Ich finde, das Leben im Kloster ist ein reiches Leben, ein großes Geschenk, ist eine große Gnade, und Ziel und Inhalt dieses Lebens ist eben das Ringen um die Beziehung mit Christus. Und das Jahr des Ordens, das Jahr der Vita Consecrata, also des gottgeweihten Lebens, will uns eigentlich alle ermuntern, dass wir unsere Berufung aus Taufe und Firmung ernst nehmen und uns auf den Weg der Heiligkeit, das heißt auf den Weg der Vertiefung der Beziehung mit Jesus Christus machen, dass wir immer mehr lernen und schätzen lernen, uns selbst, die Wirklichkeit um uns herum, im Lichte und durch die Augen Jesu zu sehen. Musik